Heute wirklich eine süße UnternehmerInnen-Geschichte in diesem Podcast. Und zwar süß gleich in doppelter Hinsicht. Es geht um eine Liebesbeziehung, die indirekt oder man kann sogar sagen direkt über Amazon zustande gekommen ist. Und daraus ist dann auch noch ein richtig erfolgreiches Geschäft geworden. Da wird es auch süß. Es geht nämlich um Pralinen und hochwertige Schokolade. Das ist die Geschichte von Stefanie Bengelmann und Julian Bengelmann, die aus einem kleinen Ort mit 2000 Einwohnern ein wirklich erfolgreiches Geschäft aufgebaut haben. In einem Bereich, wo man es vielleicht gar nicht erst so denkt, Schokolade und Pralinen im E-Commerce klingt gar nicht so intuitiv, aber es funktioniert richtig gut. Wie das alles so läuft und wie die beiden das managen, das haben sie mir erzählt. Deswegen, wir springen direkt rein in den Podcast. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ich wohne in einem 2000-Seele-Ort. Es ist wirklich nicht groß. Es ist nichts, wo jemand eine Konfiserie eröffnen oder etablieren würde. Und so ging es dann quasi los. Und dann war einfach der Onlinehandel der Schritt, wo die Möglichkeit gibt, aus diesem kleinen ländlichen Bereich einfach rauszukommen. Und einfach, ich sag auch, online ohne das Risiko, irgendwo eine große Filiale zu eröffnen mit viel Startkapital, wo gebunden ist, sondern einfach, wo man es flexibel probieren kann mit weniger Risiko.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Julian, moin Stefanie.
Moin.
Hi.
Eure Geschichte hat ja alles, was es für eine herzerwärmende Geschichte braucht. Es geht um Schokolade, da kann jeder zu relaten. Es ist aber auch eine Liebesgeschichte und vor allem ist es eine total erfolgreiche Unternehmer- und UnternehmerInnen-Geschichte. Erzählt mal so ganz kurz, wer seid ihr und was macht ihr?
Ja, hi, ich bin Stefanie, ich bin Konditorin und Bäckermeisterin. Also so ganz klassisch von meiner Berufsrichtung und mittlerweile halt auch Unternehmerin. Das bin ich auch mit Herz und Blut. Also ich zerreiß mich da mal zwischen alle drei Berufsgruppen so ein bisschen hin und her. Und ja, das ist so mein Daily Business, was ich mache.
Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, du hast auch noch einen Job oder eine Ausbildung, von der ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Du bist auch Schokoladensommelier, ist das richtig?
Genau, ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Schokoladensommelier. Das war der erste Ausbildungsgang, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich glaube jetzt so um die 6. Genau, und da ist der Schwerpunkt halt einfach, nicht die Schokolade herzustellen, sondern die Schokolade zu präsentieren, darüber zu erzählen, sie zu beschreiben, was man alles schmecken und riechen kann. Genau, das ist da der Job.
Okay. Wenn man so viel sich beruflich mit Schokolade beschäftigt, isst man dann noch gerne Schokolade?
Ja, aber nur gute. Das ist nämlich der Knackpunkt. An Masse esse viel nicht wirklich, aber wenn ich woanders bin wie zu Hause, also weg von meinem Schokoquelle, dann habe ich so enorme Lust auf Schokolade und dann ist aber das ganz große Problem. Dann gibt es meistens nichts drumherum, wo irgendwie halbwegs vernünftig ist und dann ist das halt echt Frust.
Ich hatte mal, als ich so Teenager war, eine Freundin, deren Eltern haben in Hamburg zwei Godiva-Läden betrieben, also so belgische, glaube ich, hochwertige Pralinen. Hm. Und das fand ich die ersten 3 Monate super, weil es immer Schokolade gab, die irgendwo rumstand. Und nach 3 Monaten hatte ich das Gefühl, ich kann es alles nicht mehr sehen, weil es, glaube ich, zu viel war. Du isst weiter Schokolade, aber nur noch die richtig gute selbst hergestellte.
Ja. Ja. Also tatsächlich habe ich früher nie Schokolade gegessen. Ich habe das gar nicht also ich mochte Schokolade einfach nicht. Ich mochte auch nie Praline. Das war für mich richtig was Altmodisches, Altbackenes, eingestaubt. Das schmeckt nicht nach dem, wie es heißt. Das habe ich immer so mit Schokolade und Praline verbunden. Und durch meine Ausbildung und auch die viele Weiterbildungen hat sich das halt einfach komplett gewandelt.
Okay. Und ihr habt ein Business darum gebaut, über das wir gleich sprechen wollen. Wenn ich sage ihr, dann gehört natürlich auch Julian mit dazu. Julian, erzähl mal kurz, wie dein Background ist und was deine Rolle heute in dem gemeinsamen Business ist.
Ja gut, ich muss fairerweise zugeben, also das Business aufgebaut hat vor allen Dingen erstmal Stefanie, meine Frau. Ich bin erst seit kurzem dazu gestoßen. Also ich komme vom Background her halt aus dem Onlinehandel. Vor allen Dingen mit dem starken Amazon-Fokus habe ich 7,5 Jahre gemacht. bevor wir jetzt seit diesem Jahr angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Und ja, wir bringen so auf die Art und Weise halt so zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen irgendwie zusammen. Es war von Anfang an irgendwie super spannend, als wir uns kennengelernt haben vor 6 Jahren jetzt, ja. Weil Stefanie einfach auch bedingt durch ihre Familie die Edeka-Märkte betreiben, aus dem stationären Handel kommt und einfach von einer anderen Seite kommt. Ja, ich beschreibe das immer so, sie kommt aus der Richtung, man stellt was ins Regal und hofft dann, dass der Kunde es mag. Und ich sag mal, du weißt es auch, Jan, wir kommen aus der Richtung, man analysiert, was der Kunde sucht und versucht dann ein Produkt zu bauen, das den Kundenwunsch trifft.
Ja. Und ich glaube, das kann man auch sagen, ihr habt euch ja tatsächlich auch zumindest indirekt über Amazon kennengelernt und lieben gelernt.
Ja, genau. Amazon Love Story sozusagen.
Erzähl mal ein bisschen den Background.
Wir waren auf von einem, wie sagt man Julian, von einem Dienstleister, der Amazon Tools vertreibt, eingeladen auf dem Oktoberfest. Das ist für Julian immer so das erste Treffen, für mich eigentlich nicht so wirklich, weil ich habe ihn da gar nicht so wahrgenommen. Das war dann erst das nächste Treffen danach. Und da war es dann wieder eben von einem Amazon-Dienstleister, wo wir auf einer Fortbildung unterwegs waren. Ja, und so hat sich das dann halt entwickelt.
Okay, und dann seid ihr erst ein Liebespaar geworden und jetzt auch ein Unternehmerpaar. Deswegen lasst uns da mal einsteigen.
Genau.
Was ist denn eigentlich euer unternehmerisches Projekt? Also dein Background habe ich jetzt verstanden. Die Familie betreibt mehrere Edeka-Läden und du kommst aus dem Konditor- und Bäckerei-Handwerk.
Also das, ganz klassisch hat mein Vater mit der Bäckerei begonnen tatsächlich und ich habe die Bäckerei-Konditorei übernommen und er hat jetzt für sich quasi noch so seine, mit meiner Mutter, die Lebensmittelmärkte. Also quasi, wir haben einen Generationenbetrieb, der schon in einem Stück übergeben worden ist und ich weiterführe und sie haben sich da quasi rausgezogen und man hat noch ihren Rest.
Und beides, also sowohl Bäckerei, Konditorei als jetzt auch der klassische Rewe-Supermarkt, sind ja beides Geschäftsmodelle, die jetzt nicht nach Online und E-Commerce schreien im ersten Schritt. Du hast irgendwann angefangen, jetzt nicht die klassischen Bäckereiprodukte, sondern Schokolade online zu verkaufen. Auch das ist jetzt im ersten Step würde man drauf gucken und sagen, gibt wahrscheinlich Produkte, die besser für E-Commerce geeignet sind. Aber erzähl mal, wie es dazu gekommen ist.
Also meine zweite Ausbildung war als Konditorin, die wollte ich jetzt nicht mal unbedingt machen. Also ich war nie heiß drauf, irgendwie Torte zu backen, weil das habe ich auch vorher nie gemacht. Also mir ist das jetzt nicht so in die Wiege gelegt worden, dass ich sage, ich habe als Teenager jedes Wochenende einen Kuchen gebacken. Ich habe tatsächlich wirklich meinen ersten Kuchen in der Ausbildung gebacken. Das war so zum Schock irgendwie von alle, weil die dachte, das kommt eine Bäckertochter, die schon backen kann. Nee, war nicht so. Und ich habe die Ausbildung extra in einem Betrieb gemacht, weil ich mir dachte, okay, Konditorei, Schokolade, das brauche ich nie mehr in meinem Leben, aber es wäre cool, es einmal gesehen zu haben. Und aus dem Grund ist das sozusagen entstanden, dass ich dann mir einen Betrieb gesucht habe, der nur Konditorei, Konfiserie anbietet. Und da habe ich mich wirklich in die Schokolade verliebt. Und war dann so Feuer und Flamme, dass meine Eltern mich total dabei unterstützt haben, dass sie gesagt haben, okay, probier's doch einfach mal hier aus. Also ich wohne im 2000-Seele-Ort. Es ist wirklich nicht groß. Es ist nichts, wo jemand eine Konfiserie eröffnen oder etablieren würde. Und so ging's dann quasi los. Und dann war einfach der Onlinehandel der Schritt, wo die Möglichkeit gibt, aus diesem kleinen ländlichen Bereich einfach rauszukommen. Und einfach, ich sag auch, online ohne das Risiko, irgendwo eine große Filiale zu eröffnen mit viel Startkapital, wo gebunden ist, sondern einfach, wo man es flexibel probieren kann mit weniger Risiko.
Also eine gute Möglichkeit, nochmal so seinen Markt zu erweitern. Was sind so die Produkte, die sich auch für E-Commerce eignen? Was sind da so die Bestseller und wie viele unterschiedliche Produkte habt ihr im Sortiment?
Puh, das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil wir ja eigentlich von Saison zu Saison leben. Also wir haben ja einmal diese Weihnachtssaison und die Ostersaison. Ich glaube Osterhase, ich habe es noch nie gezählt, aber das sind bestimmt 40 oder 50 verschiedene Hasen. Dann kommen halt wahrscheinlich so 50 bis 60 Sorte Praline dazu, aufs ganze Jahr halt gesehen. Und auch das haben wir halt auch viel Wechsel das ganze Jahr über. Es ist nicht so das gleiche Sortiment oder dieses eine Produkt, das ganze Jahr läuft, sondern eben immer diese saisonale Hochzeit sozusagen. Also Valentinstag, dann kommt Ostern, dann kommt Weihnachten, Adventskalender. Genau, das begleitet uns eigentlich durchs ganze Jahr, diese immer kurz ein Peak und dann ist auf einmal das Event vorbei.
Okay, im Sommer ist wahrscheinlich wenig, da gab es ja auch, glaube ich, immer von einem großen Schokoladenhersteller die Werbung, irgendwann am Ende des Sommers kommen die Produkte zurück und es wird groß gefeiert, weil dann so ein bisschen wieder die etwas kühlere Jahreszeit anfängt. Man würde jetzt instinktiv denken, Pralinen, gerade jetzt auch noch hochwertige Pralinen und E-Commerce, das passt eigentlich nicht zusammen, weil das ganz hohe Anforderungen hat an Lagerung, an Verpackung, an Kühlung. Für euch scheint es trotzdem zu funktionieren. Erzählt mal so ein bisschen, wie geht das?
Ja, also klar ist das grundsätzlich eine Herausforderung, ist ein großes Thema für uns. Ich sag mal, wir machen einfach auch diese Sommerpause, die du auch schon angesprochen hast, ziehen wir auch ziemlich konsequent durch. Also da ist das Geschäft fast auf null runtergefahren. Man kann sagen, man beliefert vielleicht noch Geschäftskunden, Großkunden, vielleicht Hotels oder zum Beispiel Firmen, die einfach monatlich bestimmte Mengen Pralinen abnehmen für die Geburtstagsgeschenke ihrer Mitarbeiter. Und dieses klassische Endkundengeschäft mit ein Kunde bestellt ein, zwei Schachteln Pralinen, man schickt ein Paket los, das pausieren wir im Sommer halt komplett. Ja. Ist einfach, man kann das noch so sehr kühlen und noch so sehr styropormäßig verpacken, wo es dann einfach auch nachher schwierig wird mit der Nachhaltigkeit. Also aus dem Gedanken raus, das ist auch einfach dann nicht mehr das, was wir wollen, wofür wir stehen wollen. Und daher machen wir einfach, wir kommunizieren halt eine klare Pause und dann geht's einfach im Oktober erst wieder los. Ja, also das Gleiche gilt dann auch für FBA, kommen wir vielleicht gleich auch noch genauer zu. Da gibt's ja auch klare Regeln, von wann bis wann Produkte mit, ja, die schmelzen können, eben nicht eingeliefert werden dürfen. Möchte man auch gar nicht. Wir erweitern sogar diese Pause noch ein bisschen, weil sich da einfach aus der Erfahrung gezeigt hat, wenn so ein Paketwagen, auch wenn es noch oder schon wieder kühl ist draußen, wenn der in der Sonne steht, das tut dem Produkt einfach wirklich nicht gut.
Ja, das wollen wir alles genauer verstehen. FBA ist schon ein Stichwort, also das ganze Thema Versand und Logistik. Lass uns einmal weiter vorne anfangen. Stefanie, als du dann entschieden hast, das war ja, glaube ich, auch bevor Julian an Bord war, als du entschieden hast, ich gehe jetzt in den E-Commerce aus deinem 2000-Seelendorf, wie du gesagt hast. Was war der erste Schritt? Wie hast du dich dem angenähert? War das der Webshop, mit dem du Kunden, die auch sonst bei euch stationär gekauft haben, beliefert hast? War das sofort Amazon und sofort deutschlandweit? Also wie bist du vorgegangen?
Ja, jetzt aus jetziger Sicht ist teilweise wirklich etwas Schwieriges, sich in diese ganz Anfangssache hineinzuversetzen, weil heute wird man wirklich so die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, Gottes Wille, wie konnte man so arbeiten, weil es halt mega umständlich war, total ineffizient. Gestartet sind wir aber tatsächlich mit einem Webshop, also nicht, dass das jemand abholt, weil wir sind man kann sich das kaum vorstellen, wie ländlich wir eigentlich leben und hier auf dem Land gibt es auch so eigene Gesetze, die sonst vielleicht einfach nirgends gibt, aber hier gibt's die. Und das sind solche Dinge wie, der Rollade muss halt rechtzeitig oben sein morgens, weil sonst schläfst du wohl noch und arbeitest nichts. Also das ist, um so mal so einen Anhaltspunkt zu geben, aber ich lieb's, das ist halt einfach hier sehr ruhig, sehr idyllisch, aber es ist speziell. Und deshalb war das eigentlich auch schwierig, das durchzusetzen. Wir hatten das getestet mit Online-Besteller im Laden abhole. Das hat zu der Zeit damals hier gar nicht funktioniert. Also da war es einfach noch nicht so weit. Und haben dann wirklich gestartet, eigentlich deutschlandweit zu versenden. Und das erste Problem, an das man schnell kommt, ist, ja, es kennt dich halt niemand. Also dir fehlt einfach die Reichweite, wenn dementsprechend vorher nichts passiert ist. Heute, mit dem Wissen jetzt, würde ich natürlich Online-Business ganz anders aufziehen wie damals, weil da war immer so der erste Schritt, ja, du brauchst einen Online-Shop. Ja, nee, eigentlich brauchst du halt erst die Reichweite und die Kunde, die deine Produkte möchten, weil wenn du den Shop hast und es kommt niemand, ja, ist das ja ganz nett, aber macht dann halt auch keinen Spaß. Und es hat sich dann durch ein Bekannter entwickelt, dass ich kenne dann auch halt Leute, die auch selbstständig sind. Und da hat jemand auf Amazon verkauft und hat gesagt, komm, das wäre doch eigentlich richtig cool für dich. Ich habe das dann auch getestet und das war wirklich so die allererste Anfänge, auch wo ich dann Julian kennengelernt habe. und hatte dann auch relativ zeitnah eine Agentur oder jemand, der mich da betreut und berät. Und das war natürlich leider auch nur Griff ins Klo. Das war leider nicht so gut. Also das war nicht sehr erfolgreich. Und ja, das war so der erste Start in die Online-Welt.
Und kannst du so rückblickend sagen, warum war es nicht erfolgreich? Also was waren die Fehler, die ihr damals gemacht habt oder eure Agentur gemacht habt, weshalb das Business nicht so richtig ins Laufen gekommen ist?
Also einfach, glaube ich, dieses Verständnis, das gefehlt hat, wo fängt man wirklich an? Also viele beim Business, man sieht es ja mittlerweile auch viele, man hat sich Gedanken um die Webseite, wie sie sich auftretet, und das ist eigentlich gar nicht wichtig, weil wenn du keine Kunde hast, ist das nicht das Wichtigste, was du brauchst, sondern du brauchst halt wirklich eher so die Erfahrung, was suchen deine Kunde, was möchte die, deine Produkte auf dem Markt zu testen und vor allem eine gewisse Expertise in dem Bereich zu haben, wo du hin möchtest. Also das war zum Beispiel mein Fehler mit der Amazon-Agentur. Ich hatte nicht die Expertise, um das kontrollieren und einschätzen zu können, sind die gut oder sind die nicht gut. Also zum Beispiel war das halt richtig krass, da waren Keywords bei unseren Produkten wie Puppehaus, Silikon, also es war richtig, war wirklich wild. Also du musstest jetzt dann nicht extrem viel Expertise haben, um zu sehen, okay, das kann nicht funktionieren. Und das ist halt immer so das Problem, finde ich. Bis du das dann erkennst, dann halt viele tausende Euro einfach weg. Und es tut weh. Klar, man lernt draus, man kommt aus der nächste Schritt weiter. Aber es ist halt einfach, man braucht es nicht. Man kann nicht verzichten.
Okay. Okay. Also die ersten Schritte haben nicht so richtig gut funktioniert.
Nein.
Aber wie ging es dann weiter? Also offensichtlich hast du ja nicht aufgegeben, sondern gesagt, da muss mehr gehen. Wie habt ihr euch dann Schritt für Schritt daraus gearbeitet und ist dann eben doch erfolgreich gemacht?
Ja, also mein großes Glück war tatsächlich halt auf Julian getroffen zu sein, also privat und auch fürs Business, also beides. Und er hat mich da halt echt unterstützt, also er hat mir halt auch vor allem diese Sache aufgezeigt und hat dann gesagt, das kann nicht funktionieren. Und hat mit mir eins, zwei Sachen aufgesetzt und mir das gezeigt, wie das halt besser, wie man das halt machen kann an so einem Beispielprodukt, dass ich das auch selber noch besser jetzt machen kann, wie wenn ich es jemand abgebe und Geld bezahle. Also es ist ja natürlich auch nicht das Ziel, dass ich alles selber mache als Unternehmer, aber für den ersten Anfang, wenn das Kapital halt schon so Thema ist, war das halt so einfach der Game Changer letztendlich. Also wir haben gestartet und dann ging es halt richtig los und mir hat das über, also bis zur Geburt von unserem Kind haben wir jedes Jahr den Umsatz verdoppelt. Also das war unser Ziel und wir haben das jedes Jahr erreicht und es war jetzt nicht total schwierig. Also es war jetzt nicht eine mega Hürde, wo mir sagt, wir müssen jetzt statt 40 Stunden 60 Stunden die Woche arbeiten. Das war halt einfach so, dann wenn die Struktur, die Strategie stimmt, das Produkt stimmt, dann ist es halt einfach möglich, ohne dass es ein mega Aufwand ist. Also das ist nicht dann die doppelte Arbeit.
Julian, das ist ja dann so ein bisschen dein Themenschwerpunkt. Erzähl doch mal, wie ihr heute so auf das Business guckt. Also was sind so die großen Hebel, mit denen ihr das Webshop, aber vor allem auch das Amazon-Geschäft betreibt? Wie viel ist Advertising eigentlich nötig? Wie viel Demand gibt es eigentlich nach hochwertiger Schokolade und Pralinen auf Amazon? Dass man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, auch in welchen Größenordnungen sich das bewegen kann.
Ja, also ich muss erstmal sagen, was Stefan jetzt so ein bisschen außen vor gelassen hat vielleicht, ist, dass sie schon die ganzen Kanäle etwas pushen konnte durch ihre mediale Präsenz und Bekanntheit. Also sie hat zum Beispiel bei der Konditoren-WM irgendwie den dritten Platz gemacht.
Oh, stimmt, da war ja noch was.
Ja, sowas lässt sie gern weg. Das führt natürlich dazu, dass du für Redakteure im Fernsehen, Rundfunk irgendwie interessant wirst und dann tauchst du hier und da mal auf. Und wenn ich das dann damals so von außen betrachtet habe, ich steckte halt total in meinem Job drin und ich konnte mal so ein paar Sachen sagen und sagen, ey, guck mal da, die, mit denen du zusammenarbeitest, die machen da echt einen Quatsch zum Beispiel. Ja. Aber wenn man von außen drauf geguckt hat, dann hat man das halt echt gesehen, dass es dann zum Beispiel gerade durch so eine mediale Präsenz, ja, du baust etwas auf, dann kommst du im Fernsehen und dann kommen auf einmal super viele Kunden auf einmal. Das stellt deine Strukturen einfach vor wahnsinnige Herausforderungen. Ja? Und insbesondere dann, wenn du weißt, dass du im Prinzip 6-7 Monate im Jahr Geschäft hast und den Rest Pause hast, dann kannst du natürlich auch Strukturen, die immer irgendwie laufend Geld kosten, nicht in dem Sinne aufbauen, wie wenn du ein über das Jahr konstantes Business hast. Ja, da kamen also so ein paar Sachen zusammen. Auch, dass irgendwie Stefanie so einfach ein Haus gebaut hatte für Apartmentvermietung. Dann war die Tiefgarage da und dann hat man festgestellt, boah, jetzt kommen die ersten Großaufträge. Wir haben überhaupt keinen Platz mehr im Gebäude der Bäckerei. Jetzt wird die Tiefgarage umgebaut und das wird jetzt eine Konfiserie. Ja, solche Geschichten sind genau da zusammengefallen, als wir uns kennengelernt haben. Ja, ich glaube, das macht es irgendwo auch aus. Man muss da improvisieren auch auf dem Weg und irgendwie Lösungen finden, an die man vielleicht 3 Tage vorher noch gar nicht gedacht hat. Und für mich ist immer ein Schlüsselpunkt gewesen, wenn wir uns am Anfang so ausgetauscht haben, klar, wir haben uns kennengelernt. Es war irgendwie auch total interessant für mich, so die erste Beziehung mit einer Unternehmerin. Und also aus dem Persönlichen heraus, bei mir sind vorher die Beziehungen im Prinzip daran gescheitert, dass ich zu viel gearbeitet habe. Und das passierte dann mit einer Unternehmerin nicht, weil da ist das gegenseitige Verständnis einfach ganz anders da. Und wir sind da total in den Austausch gegangen, total interessant, wie wir unterschiedlich auf die Dinge geguckt haben, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit wie baut man ein Produkt. Man schaut sich erstmal den Kundenwunsch an und ich glaube, so richtig durchgestartet ist das Ganze dann, als ich vor einem Ostergeschäft mal im Zug sitzend, weil ich damals noch in Dortmund gewohnt habe, zu Stefanie fahrend mal gesucht habe, was suchen denn die Kunden so, und dann tauchte da sowas auf wie Schoko-Osterhase vegan. Und ich hatte nun keine Ahnung von Schokolade und habe einfach mal ganz blöd gefragt, sag mal Stefanie, gibt es eigentlich vegane Schokolade? Keine Ahnung, ja. Und dann habe ich ein paar Sachen gelernt, zum Beispiel, dass die Zartbitterschokolade sowieso vegan ist. Dann haben wir die Produkte halt darauf ausgerichtet. Das ging richtig gut. Das hat uns gezeigt, dass da so ein wirklicher Markt ist. Das ist für uns online halt auch jetzt mittlerweile echt ein Schwerpunkt. Und im Gegensatz zum lokalen Handel, also hier kauft niemand vegane Produkte auf dem Land, das kann man so sagen. Und ja, nachdem wir gesehen haben, dass das gut funktioniert, hat Stefanie sich halt tiefer damit beschäftigt, als diejenige, die vom Produkt Ahnung hat. Ja, was kann man sonst noch machen? Kann man weiße Schokolade in vegan machen? Kann man das, was man so als Vollmilchschokolade kennt, in vegan machen? Und dann eben in dem ersten Weihnachtsgeschäft, in dem wir uns kannten, haben wir dann, glaube ich, auch schon angefangen mit veganen Pralinen. Und das war dann auch so ein richtiger Umsatzbeschleuniger auch auf Amazon, ja.
Ist das bis heute noch, sind das so eure Best-Selling-Products?
Ja, also auf Amazon würde ich schon sagen.
Ja, gerade so Pralinen-Adventskalender in vegan, ja. Da spielt natürlich auch einfach extrem rein, dass du da wenig Konkurrenz hast. Ja, also es gibt ein paar Anbieter halt im allgemeinen im E-Commerce, aber auf Amazon hast du da wirklich wie ein freies Spielfeld. Du hattest gerade schon das Stichwort Advertising angesprochen. Das war natürlich auch so ein Eye-Opener. Aus der Branche, aus der ich komme, hast du viel mit Konkurrenten aus China zu tun. Und da war ich das überhaupt nicht gewohnt, dass man einfach mal über ein Tool, was das vollautomatisch macht, deine Advertising-Kampagnen aufsetzt. Nicht viel Personalressourcen hier. Das heißt, wir müssen irgendwie automatisierte Lösungen setzen. Du setzt das einmal ein paar Stunden auf, hast ein bisschen Aufwand und danach kommt 1/3 vom Umsatz über Advertising auf Amazon rein und hast einen Akkus im unteren einstelligen Prozentbereich. Das war für mich halt total überraschend. Ich dachte erst, ich habe mich verlesen. Ja, und das ist halt der Punkt, dass dieses Ding, was du ja auch gesagt hast, man denkt jetzt nicht unbedingt als erstes an E-Commerce, sondern an Pralinen, hochwertige Pralinen-Schokolade denkt. Und das ist noch weitestgehend unbesetzt, ja.
Liegt das auch daran, also es scheint ja offensichtlich Nachfrage zu geben auf Amazon, die dann aber unterproportional bedient wird. Liegt das auch daran, dass das eben Produkte sind, die sich nicht jeder einfach so in hoher Qualität in Asien besorgen kann, sondern dass das eben immer noch irgendwie ein Handwerk ist, was du betreibst? Oder worauf führt ihr das zurück, dass da noch so wenig Wettbewerb herrscht?
Ich würde mal sagen, die Konditoreibranche ist schon Branche für sich, die auch eher länger gebraucht hat, bis die in Onlinehandel prinzipiell eingestiegen sind. Also mittlerweile sind es mehr Kollegen und Kolleginnen, die jetzt auch einen Online-Shop haben, die online verkaufen, aber jetzt nicht wirklich, glaube ich, den Schritt zu Amazon wagen würdet. Also einfach von, dass vielleicht auch der Weitblick fehlt, dass man das machen kann oder diese Idee, ich könnte ja da auch verkaufen. Also nicht nur auf dem eigenen Shop. Und zum anderen ist halt dieses Thema, wo bei uns auch bei FBA an Grenze tritt, dass halt dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, ich weiß gar nicht, wie viel Woche das gerade aktuell ist, dann mit der Praline zum Beispiel kollidiert. Weil wenn ich mich entscheide, ich mache hochwertige Praline, ich verzichte auf Zusatzstoffe, dass die lange haltbar sind, ich will, dass die mega cremig sind, dass die Frucht halt, wir nehmen halt die reine Frucht und dann kann ich nicht sagen, das ist ein Jahr lang haltbar oder ein halbes Jahr, weil dann beißt sich das eine wieder mit dem anderen. Also ich kann es nicht cremig, frisch, leicht haben und ja, im Prinzip ist es wie mit einem Joghurt. Ich kann auch nicht sagen, das ist jetzt ein halbes Jahr haltbar, es ist schön kühl und frisch, es geht halt einfach nicht.
Ja. Und auf, die Logistik kommen wir gleich nochmal. Ich würde aber gerne nochmal auf den Wettbewerb gucken, weil wenn man jetzt auf Amazon nach Schokolade sucht, da tauchen sie ja alle auf, so die üblichen Verdächtigen, Lindt, Milka und wie sie heißen. Das ist aber nicht euer Wettbewerb, weil ihr sagt, wir machen jetzt nicht einfach nur die 100-Gramm-Tafel Nussschokolade, sondern weil ihr euch eben auf sehr hochwertige Schokolade und vor allem Pralinen spezialisiert habt.
Ja, es ist, denke ich mal, es sind unterschiedliche Faktoren. Ich glaube, viele fehlt auch dieses Wissen, wie genial Schokolade schmecken kann oder Praline. Also ging mir ja auch so. Ich habe ja auch dieses alte Bild von Praline. Für mich war Praline so, das ist was für alte Leute, für meine Oma und Opa, die essen sowas. Also niemand, wo jung es ist. Das Produkt, finde ich, kriegt jetzt so ein bisschen, also in meiner Bubble, so die Renaissance, dass es halt auch so was Hippes, was Cooles ist. Und das, finde ich, fehlt teilweise einfach noch. Aber ich denke, dass hier sich sehr viel Potenzial entwickelt, weil es sich auf dem Schokolademarkt sehr viel gewandelt hat die letzten Jahre. Also dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit, für wo kommt die Schokolade her, ist einfach viel höher wie dieses klassische, ich esse nur Schokolade mit 70%, was halt so ein absoluter Schwachsinn ist. Weil ich trinke ja auch keinen Wein nach Alkoholgehalt, sondern nach Anbaugebiet, nach Rebsorte. Und das kommt jetzt bei der Schokolade so immer mehr durch, finde ich. Und deshalb wird auch dieser Markt auch größer. Also auch dieses ganze Thema vegan war, als wir angefangen haben, ja eigentlich eher nur so ein Trend. Und man wusste nicht, hält sich's oder ist es wieder weg in einem Jahr. Und das ist ja mittlerweile, ist ja kein Trend. Das ist halt was fest etabliertes. Ja.
Okay, dann lass uns jetzt nochmal auf die Logistik kommen. Also wir haben jetzt ja schon so ein bisschen im Nebensatz rausgehört, warum FBA für euch schwierig ist. Kühlkette, Lagerung, Mindesthaltbarkeitsdatum, alles nicht so einfach, wenn es dann irgendwo im Warehouse von Amazon liegt. Wie organisiert ihr das? Wie verschickt ihr, wie macht ihr die Logistik?
Ja, also ich habe es extra vor der Aufzeichnung nochmal nachgeschaut, um jetzt FBA auch gar nicht so schlecht dastehen zu lassen. Also es ist ungefähr ein Drittel bei uns letzten Jahr, was wir über FBA verschickt haben. Also das funktioniert schon. Das ist bei uns einfach immer eine Abwägung, wie die Produktbeschaffenheit ist. Manchmal kommt es auch einfach auf die simplen Maße an. Ja, dann fällst du irgendwie mit einem Produkt gerade in die größere Größenkategorie. Ist das einfach ein betriebswirtschaftlicher Faktor, ob man es jetzt selber versendet oder nicht. Grundsätzlich versuchen wir schon, die Nachfrage aus dem Vorjahr abzuleiten und bei FBA einzuliefern, sobald es möglich ist. Zumindest diese Produkte, die sich noch etwas länger halten, also eine Schokoladenfigur, eine Schokoladentafel, das ist jetzt noch was anderes als eine Pralinenschachtel, einfach um unsere Struktur, unsere Versandstruktur, Infrastruktur zu entlasten, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, ja, du hast ein halbes Jahr Pause, du hast kein riesiges Team, ja, es sind Leute, die sind dauerhaft da, aber wir haben auch viele Saisonkräfte, die aushelfen und das sind dann natürlich nicht unbedingt die super schnellsten Paketepacker und du hast halt auch nicht irgendwie 5 Packplätze, die du das ganze Jahr aufrecht erhältst, ja, weil das ist einfach Platz, den du sonst das ganze Jahr über verschenkst. Und dazu kommt natürlich noch, dass bestimmte Produkte halt komplett ausgeschlossen sind, zum Beispiel die personalisierten Produkte, was also für uns auch ein echt cooler Hebel ist, auch dass Amazon das ermöglicht. Die Technik ist ja auch ein Thema, wenn wir gerade so über das Multichannel-Thema sprechen. Wir haben jetzt diesen Sommer unseren eigenen Online-Shop, die Technik darunter komplett neu gemacht. Ja, da bist du jetzt gerade noch in den letzten Zügen, so die letzten Fehler rauszuziehen. Ich sag mal, auf Amazon bist du nicht damit beschäftigt, den Warenkorb zu fixen, weil irgendwas im Checkout nicht funktioniert. Ja, das regeln die Leute für dich. genauso das Thema Personalisierungen, das funktioniert einfach, ja. Es war für uns halt ein Glücksfall, dass Amazon das angeboten hat. Und klar, wenn du halt auf die Schokoladenfigur einen Namen schreiben lassen kannst, dann ist das als FBA-Produkt ausgeschlossen. Ja.
Okay, das habe ich verstanden. Wie verteilt sich denn heute so euer Geschäft? Wie viel ist Amazon, wie viel ist der eigene Webshop, wie viel ist dann auch noch der stationäre Laden, dass wir mal ein bisschen so Gefühl für die Relevanz der einzelnen Kanäle bekommen?
Also man kann sagen, dass Amazon ungefähr 40%, hatte ich auch mal nachgeschaut, ungefähr 40% vom Geschäft ausmacht. Dann würde ich schätzen 55% der Online-Shop und der lokale Handel ist eben, ja, ich kann es schlecht einschätzen, Stefanie, vielleicht, wenn du dazwischen grätschen willst, wenn ich da falsch liege, aber es ist relativ klein, vielleicht unterschätze ich aber auch was an Pralinen.
Ja, so 33% ist online, also Amazon und der Shop und der Rest, also 77% ist stationär.
Moment, aber das wäre dann nicht nur auf Schokolade bezogen.
Doch.
Tatsächlich.
Ja, Julian.
Okay, ich habe total einen Online-Fokus und das ist total spannend. Ja, ich beschäftige mich mit den stationären Zahlen gar nicht so. Und mit Stefanis Vater ist halt ein Herzblut stationärer Händler und ist dem Online-Handel auch, sage ich mal, eher kritisch gegenübergestellt. Da haben wir auch mal lustige Diskussionen so beim Feierabendbier. Tatsächlich ist es so, Jan, vielleicht kennst du das auch, man denkt dann immer, online ist alles und dann sitzen hier manchmal Leute, ich hatte zuletzt dann die Folge gehört, ich glaube mit den beiden von Walter, ja, und dann irgendwie eine Erfolgsgeschichte hört und dann ist online doch irgendwie nur einstelliges Prozess. Das ist, das überschätzt man dann manchmal auch, ja.
Ja,
ich hätte das jetzt anders gedacht.
Absolut, aber das heißt, ihr verkauft dann die Praline und die Schokolade jetzt nicht nur in der Bäckerei oder Konditorei, sondern auch über die Edeka-Läden der Familie oder auch noch darüber hinaus?
Nee, das ist jetzt, wenn ich das Ganze sehe, Bäckerei im Vergleich zu online. Also nicht Schokolade online und stationär, sondern einmal so diesen ganzen Bäckerei-Konditorei-Sektor mit dem Online-Business sozusagen.
Okay, aber ich vermute mal, online wird auf jeden Fall der Bereich sein, der die stärksten Wachstumsraten hat.
Ja, absolut.
Was glaubt ihr denn, wo kann das noch hinwachsen und was sind so die Kanäle, über die ihr wachsen wollt? Sagt ihr, wir schließen da jetzt noch irgendwie 5 weitere Marktplätze an? Sagt ihr eher, naja, Schokolade und vegane Schokolade wird ja jetzt nicht nur in Deutschland gegessen, das ist ja ein internationales Thema. Also wir gehen damit auch in andere Märkte. Was glaubt ihr, wird euch da weiteres Wachstum bringen?
Ich glaube, dazu möchte ich was sagen.
Ja.
ich muss sagen, ich habe da einen Wandel vollzogen. Am Anfang habe ich halt diese Chance gesehen, hey, okay, wir haben jetzt hier diese Luxusprodukte, Premium-Segment, wir müssen auch noch was am unteren Ende abgreifen. Warum macht man nicht eine zweite Marke und lässt es irgendwie mehr industriell herstellen? Und hat dann bedient dann auch nochmal eine andere Käuferschaft. Das hätte ich lieber nicht gesagt, Stefanie gegenüber, das fand sie gar nicht gut. Und mittlerweile bin ich auch auf dem Standpunkt, dass das nicht richtig wäre. Das kam einfach bei mir aus dem Thema raus, Stefanie hat es ja schon gesagt, wir haben irgendwie dann jedes Jahr verdoppelt. Und eigentlich war es immer so, dass wir während der Saison einen Kanal mal abschalten mussten. Also zum Beispiel dann auf Amazon sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Stopp, nehmen mal ein paar Produkte offline, weil die Produktion kommt einfach nicht mehr hinterher. Das ist, sage ich mal, so gesehen ein Luxusproblem, aber man stellt sich ja dann schon die Frage, okay, wie können wir das jetzt noch bedienen? Ja, wir sehen also in den bestehenden Kanälen immer noch so viel Potenzial, dass wir also nicht drüber nachdenken, weitere Plattformen anzubieten oder sowas. Wir hatten den Plan, für dieses Jahr eigentlich nach UK zu gehen. Das ist halt einfach auch ein riesiger Markt für Süßwaren. Haben dann aber davon abgesehen, hatten jetzt nebenbei noch so ein paar Projekte laufen. Wir haben es ja jetzt schon öfter gesagt, wir haben so mehrere Geschäfte parallel. Da muss man irgendwie die Ressourcen aufteilen und sich dann schon überlegen, ja, wenn ich doch irgendwie in Deutschland das Geschäft irgendwie dann künstlich bremsen muss, weil ich gar nicht mehr mit der Produktion hinterherkomme, nehme ich jetzt das UK-Ding zum Beispiel auf und dann tatsächlich auch, auch wenn Amazon das einem leicht macht, ins Ausland zu expandieren. Ich habe das mit meinem letzten Job also mitbekommen, von Nix auf Pan-EU und dann die ganzen neuen Länder mit dabei. Das wird irgendwo schwierig, wenn man halt, so wie ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, 5-6 Monate Pause hat, weil die Kosten, was dann auch so diese ganzen trockenen Themen sind, wie Steuerberater und Co., das läuft ja auch irgendwie alles weiter. Und da muss man sich immer schon überlegen, macht das Sinn? Ja.
Aber zumindest ist es eine Möglichkeit für euch weiterzuwachsen, auch in weitere Länder zu gehen. Die Frage ist ein bisschen wann, aber ihr haltet es nicht für ausgeschlossen.
Nee, die Pläne liegen in der Schublade. Wir sind fast ready to go.
Okay, lasst uns noch mal kurz drüber sprechen. Ich fand das ganz interessant. Dritter Platz bei der Konditor-Weltmeisterschaft, dass das natürlich PR bringt, ist offensichtlich. Gleichzeitig war ich überrascht, welch hohen Anteil der Webshop hat im Vergleich zum Amazon-Geschäft. Das heißt, da muss ja irgendwo Traffic herkommen. Ist das dann vor allem PR über eben genau so eine Berichterstattung, dass du da einen dritten Platz machst? Ist das viel Social Media, wo ich mir vorstellen könnte, dass so rund um hochwertige Schokolade es bestimmt irgendwie eine große Zielgruppe gibt? Ist das ganz klassisch Search bei Google? Also was macht den Webshop groß?
Also ich muss sagen, wir haben jetzt nicht die Mega-Strategie oder die Mega-Manpower dahinter, wo jetzt SEO-mäßig was aufbaut. Und es sind viele Sachen, die irgendwie so ein bisschen zufällig auch passiert sind. Also gerade wie im Suchmaschinenbereich, wo es dann halt nichts gab und wir ohne große Mühe halt einfach dabei waren. Und wenn du die Position mal hast, dann ist es halt einfacher, die zu verteidigen, wie wenn du mühevoll da reinkommen musst. Also da hat man halt echt ein paar glückliche Entscheidungen getroffen, also auch so auf Produktebene, was mir anbietet. Dann war es einfacher, das auszubauen. Wir sind auch präsent auf Social Media, eher unregelmäßig, regelmäßig oder andersrum, wie heißt es? Regelmäßig, unregelmäßig. Da haben wir zum Beispiel noch sehr viel Potenzial. Und durch das, dass Julian jetzt mit dabei ist, haben wir halt auch mehr Ressourcen frei, dass wir solche Kanäle in Zukunft mehr bespielen können. Uns hat das halt vor allem gezeigt, immer wenn ein Kamerateam bei uns ist und das, was für uns so Daily Business ist, dass wir so diese Formen mit dem Pinselchen anmalen, also das ist ja wirklich so, ich sag mal, so ein bisschen meditativ auch bei uns, also du verdienst dein Geld und kannst so malen, wie so Mandala ausmalen, nur halt als Nikolaus. Und die Leute glauben immer gerne, dass wir das wirklich noch so handwerklich herstellen. Das ist wirklich für viele Überraschung, wie das passiert, weil die im Kopf irgendwie was ganz anderes verbindet mit Manufaktur. Und daher sehe ich mir, dass da halt sehr viel Potenzial ist oder mir diesen Part da eher vernachlässige, dass mir mehr drüber redet, was machen wir, warum ist es so besonders und diese Vorteile halt. Uns fehlt einfach so noch mehr das Marketing, um das zu pushen, weil wir machen viele Dinge, aber mir vergessen das immer irgendjemand zu erzählen, dass mir das macht.
Ja, also ich glaube, der Punkt ist irgendwie, musst dir vorstellen, wenn du bei uns in die Konfiserie kommst, es läuft halt einfach überall Schokolade aus dem Hahn. Und wenn du das auf Social Media postest, ist das für die Leute total cool. Und wir vergessen manchmal, dass ja nicht jeder zu Hause einen Hahn hat, wo Schokolade rausläuft. das könnte man sicherlich besser machen, uns einfach mal da ein bisschen zu disziplinieren und einfach mal ein paar Mal die Kamera drauf zu halten. Ja? Und das Thema, was Stefanie schon angesprochen hat, also was ich auch gar nicht so im Fokus hatte und wo ich total überrascht war, was doch dann Fernsehen, so klassisches Fernsehen zieht. Ich meine, klar, das kann jetzt nicht jeder nachmachen. Ja, also die Hörer, Hörerinnen, Hörer, die dann sagen, ja, cooler Tipp, aber was soll ich damit anfangen? Aber wir beide zum Beispiel, wir haben zwar physisch einen Fernseher im Wohnzimmer, aber der ist nicht mal angeschlossen. Also da läuft irgendwie Streaming oder so drauf, Fußball oder sowas mal. Und dann kriegt man doch mit, wenn dann mal so eine Frühabendsendung da ist und einen Beitrag macht vor Ostern über Osterhasen, wie viele Leute das eigentlich gucken. Und danach, du hast zwar den Online-Shop, das Hosting-Paket hochgesetzt, es bricht trotzdem irgendwie alles zusammen in der Amazon-App. Aktualisiert sich der Graph gar nicht mehr passend zu den Zahlen, weil es auf einmal so einen Run gibt. Auch übrigens ein cooler Vorteil, ne? Also bei Amazon braucht man halt keine Angst haben, auch wenn da irgendwie ein paar Millionen Zuschauer dann alle kaufen wollen. Amazon bleibt stehen. Ja? Da bist du auf anderen Kanälen, hast du da größere Probleme.
Ja. Okay. Eine Frage zum Abschluss noch. Ihr seid jetzt nicht das erste Paar bei uns im Podcast, das nicht nur beruflich, sondern auch privat verbandelt ist. Und wir haben so ganz unterschiedliche Modelle schon gehört, wie man so Arbeit und Beruf trennt oder eben auch nicht trennt. Wie habt ihr das so für euch organisiert?
Julian, willst du oder soll ich?
Naja, also
am besten getrennt voneinander und dann gucken wir, ob es matcht.
Ja, also ich sag mal, das ist sicherlich nicht, also für viele Leute ist das sicherlich gewöhnungsbedürftig. Allgemein war das für mich auch erstmal gewöhnungsbedürftig, weil Stefanis Familie, es sind alles Unternehmer. Und es gibt eigentlich, egal ob du einen Geburtstag feierst, Weihnachten oder einfach nur so im Sommer mal zusammen grillst, es geht immer nur das Geschäft. Es wird über nichts anderes gesprochen. Und das kann man schon irgendwie merkwürdig finden, ja. Und das ist natürlich bei uns auch so, ja. Also wir wohnen über der Bäckerei in unserer Wohnung und das ist einfach ein nahtloser Übergang. Also das Geschäft ist einfach omnipräsent, ist immer Thema. Und wir sind zusätzlich noch persönlich einfach ziemlich unterschiedlich, was unsere Herangehensweise an die Themen betrifft. Also Stefanie ist eine Vollbrutunternehmerin, die rennt los, probiert Dinge aus, während ich noch über meiner Excel-Tabelle sitze und nochmal die Zahlen hin und her wälze und überlege und analysiere, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Das gibt Konfliktpotenzial, das muss man auch ganz ehrlich so sagen, ja, weil wir einfach da anders rangehen. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch ein Thema, während ich noch kalkuliere, geht Stefanie in die Produktion und erstellt einfach mal so einen Artikel. Ja, also wir finden zum Beispiel ein Suchvolumen und sagen, hey, das scheint irgendwie ein neuer Trend zu sein, können wir da nicht was machen? Und das muss man sich so vorstellen. Stefanie geht in die Konfiserie, macht dann was und das dauert manchmal nur 3 Stunden von der Idee, bis das Produkt ist online bei Amazon. Schnell ein Foto gemacht und dann geht's los. Also da ist sowohl Konflikt als auch Ergänzung von uns beiden persönlich. Ja.
Okay, also es scheint ja sowohl von der Business-Seite als auch von der privaten Seite sehr gut zu funktionieren. Ich finde es eine richtig geile Geschichte, weil es so ein unerwartetes Produkt ist, weil man gleichzeitig merkt, wie viel Herzblut da drin steckt. Schokolade ja auch irgendwie. Ein schönes Produkt, mit dem wahrscheinlich ja viele noch mehr connecten können als mit Schrauben oder irgendwas anderem. Und einfach überraschend, dass dieses Thema so gut funktioniert und offensichtlich da einfach noch eine Lücke auf Amazon bestand, die ihr gut gefunden habt. Und ich bin mir sicher, so ein paar andere Lücken gibt's auch noch. Also es lohnt sich, da weiter reinzugucken. Und dann entstehen genauso Geschichten wie eure. Vielen Dank, dass ihr das so geteilt habt.
Ja, sehr gerne. Ja.
Danke dir.
Noch mehr Geschichten wie diese gibt's alle 2 Wochen bei UnternehmerInnen der Zukunft. Abonniert uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Infos zu euch und den anderen Geschichten gibt's unter amazon.de/podcast. Und in dem Sinne, wir nehmen jetzt auf Anfang Oktober. Das heißt, für euch kommt jetzt wieder Hochsaison, so mit Advents- und Weihnachtsgeschäft, vermute ich. Dafür wünsche ich viel Erfolg und starke Nerven.
Danke dir.
Dankeschön.
Schokolade ciao, haben ciao. Wir ja genügend.
Ciao. Ja. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.